Immo Kompass. Immo wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer weiteren Folge Immo Kompass, dein Podcast rund um das Thema Immobilien. Heute mit Teil 3 unserer Reihe Mythen aus der Immobilienwelt.
Ich freue mich da schon richtig drauf und hab dir mal direkt einen Mythos mitgebracht, wo du gerne mal deine Meinung zu teilen darfst. Und zwar, die Immobilienpreise können jederzeit abstürzen. Oder aber anders ausgedrückt, es gibt ja immer die sowohl im Aktien- als auch Immobilienmarkt die Crash-Propheten, die auch mal gerne vom Platzen der Blase sprechen. Was sagst du denn dazu?
Da frage ich immer zuerst, okay, gut, das spricht ja, also eigentlich sagst du damit ja, ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema Immobilien, habe voll den Durchblick, habe mir die ganzen Märkte angeschaut und festgestellt, eigentlich ist es ein großer Immobilienmarkt, also das, was wir in der vorletzten Folge auch schon mal hatten. Mhm. Es gibt nicht den einen Markt. Ja, das ist aber alles, ne, du würdest also quasi alle Märkte in einen Topf werfen und sagen, das ist eine große Blase, die jetzt platzt. Boah, okay, steile These. Cool, aber dass du dich damit so tief beschäftigt hast. Das wäre mal mein erster Punkt, den ich da entgegenbringen würde. Ja. Jetzt mal ganz direkt gesagt, wenn überhaupt man von Blasen sprechen möchte, von einer Blase schon gar nicht, wenn dann vielleicht von Bläschen in verschiedenen Regionen. Ja, das hat man jetzt so ein bisschen daran gemerkt, dass halt einfach, wie wir es auch schon mal davon hatten, nehmen wir jetzt mal München, die Preise ein bisschen zurückgegangen sind. Aber da ist jetzt nicht der Markt den Bach runtergegangen. Also
ja,
also das würde, glaube ich, keiner behaupten, ja, dass in München auf einmal die Immobilien für absoluten Ramschpreise zu verkaufen sind und es auch Masse zu kaufen gibt. Ja, also definitiv nein. Ja. Mhm. Aber so, was man sich halt einfach so ein bisschen immer vor Augen führen muss, weshalb Deutschland auch aus meiner Sicht an sich ein gutes Land für Immobilieninvestitionen ist, weshalb ja auch viele ausländische Investoren hier Fuß gefasst haben, ist halt ganz einfach der Punkt, wir haben hier am Markt aufgrund der ganzen bürokratischen Regelungen und generell Regularien, ja, einfach einen Markt, der nicht so volatil ist und auch sein kann, ja.
Vor allem auch super langsam ist. Also wir haben ja endlich mal,
jetzt
mal so ein bisschen provokant gesagt, aber endlich hat ja diese Bürokratie, die uns so langsam macht, mal einen Vorteil.
Ja. Im Neubau tatsächlich hemmt sie, muss man auch einfach sagen. Das ist ein bisschen schade. Aber auch beim Bestand hat es so seine Vorteile. Ne? Du kannst halt nicht einfach jetzt sagen, ah cool, das Haus da drüben gefällt mir, das wird auch verkauft. Okay, lass morgen zum Notar gehen. Dann kannst du theoretisch schon, wenn du das Cash hast und der Verkäufer mitspielt. Aber erstmal Kaufvertrag aufsetzen, ne? Dann das Ganze, dann hat man vielleicht von mir aus, wenn es schnell geht, nach ein oder zwei Wochen einen Notartermin, wenn es unglaublich schnell geht, ja. Und dann dauert es aber halt auch erstmal, bis du als Eigentümer eingetragen bist. Ja.
Dann kommen die Ämter ins Spiel.
Die Ämter ins Spiel, genau. Dann musst du deine Grunderwerbsteuer zahlen. Da sagen wir mal so, der ganze Prozess ist abgeschlossen, dann dauert es ja halt trotzdem 3 Monate. Ja. Und jetzt sagst du, okay, cool, hab voll das Schnäppchen gemacht, ich hab direkt jemanden, der wird das Ding für 50.000 mehr kaufen. Dann kommt aber direkt mal das Finanzamt um die Ecke und sagt, Kapitalertragssteuer. Ja, das, außerdem musst du ja nur wieder zurückrechnen, 50.000 mehr. Naja, aber jetzt habe ich ja schon Nebenkosten gehabt, dies, jenes. Und dann bleibt da halt doch nicht mehr so viel von den 50.000. Und dann musst du noch den Gewinn versteuern. Ja, das sieht in den USA zum Beispiel ein bisschen anders aus. Das wird ja auch in dem Buch, das ich tatsächlich immer sehr empfehle, Rich Dad, Poor Dad, weil es so einen neutralen Einstieg in diese Welt gibt.
War tatsächlich auch mein zweites Buch überhaupt in den Einstieg, was das Thema Finanzen und Immobilien angeht. Also ich glaube, das ist so der Go-To-Guide.
Ja, also wenn mich jemand fragt, welches Buch würdest du empfehlen, ist das das Einzige tatsächlich, das ich wirklich immer mit gutem Gewissen empfehle, weil das nicht eine Strategie beleuchtet, sondern halt sehr, sehr, sehr vielseitig ist und einen sehr, ja, wie soll man das sagen, grundsätzlichen Blick auf die Finanzwelt und das Investment gibt. Und das ist sehr, sehr schön. Auch das dazugehörige Brettspiel.
Brettspiel, ja.
genau, Cashflow ist, wenn man irgendwo die Option, Möglichkeit hat, das zu kaufen, meistens bei eBay oder so, dann ist es selten günstig. Häufig werden da mal 100, 150 Euro dafür aufgerufen. Aber
ich hab 100 Euro für meins bezahlt, aber es ist einfach geil. Es ist sehr praxisnah und es ist einfach eine erweiterte Version von Monopoly, die mehr Bezug zum echten Leben hat.
Aber wir wollen es ja, ich hatte tatsächlich mal die Idee und habe auch schon mal mit unserer tollen neuen dem Ding unserer Zeit, ChatGPT, mal ein Spiel angefangen zu entwickeln, einfach so aus Spaß. Vielleicht machen wir das ja mal. Bringen wir das mal irgendwann raus, um das spielerisch alles so ein bisschen zu erklären. Aber zurück zum Mythos. Sorry,
sind wir hier
so
ein bisschen
abgeschweift. Ja, genau, Thema Steuern, Regularien generell. Dadurch ist halt einfach der Markt recht, ich sag mal, träge. Ja, es gibt keine schnellen Handel. Na klar, es gibt die Strategie mit Fix und Flip. Es gibt Leute, die können das und drehen, so wie man das so schön sagt, mal Immobilien in kürzerer Zeit. Aber das sind jetzt auch nicht Tage, das sind Wochen, eher Monate. Ja. Und das ist ein sehr, 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 sehr kleiner Anteil an Immobilieninvestoren, die sowas machen. Ja, und dadurch ist der Markt an sich ein träger Markt, der jetzt nicht von heute auf morgen zusammenbricht oder auch nicht, weil irgendwelche Zölle, aktuelles Thema, aufgerufen werden, da gleich alles zusammenbrechen lässt oder auch nicht, weil irgendwer irgendwas wieder twittert. Ja, wie das bei einzelnen Aktien manchmal so ein bisschen der Fall ist, ne? Oder manchmal bei ganzen Indizes, ETFs,
Man muss ja bei Immobilien halt auch einfach sagen, sie sind, wenn man mal wieder so auf die Anlagehorizonte schaut, ne, kurz-, mittel-, langfristig, sind halt einfach ein Investment, welches langfristig sinnvoll ist, mal abgesehen von den Fix- und Flip-Leuten, die, wie du eben gesagt hast, einen kleinen Prozentsatz ausmachen, aber langfristig ist es sowohl statistisch bewiesen, wir haben es in der letzten Folge gesagt, ne, dass 80% Anstieg von 2010 bis 2022 in den Immobilienpreisen herrschte und sie einfach langfristig sich lohnen, und da spielen halt auch noch andere Punkte mit einher. Auch das Thema Inflation war jetzt ja auch in den letzten, letzten beiden Jahren ein größeres Thema. Aber auch die Inflation ist ja etwas, was sehr positiv sein kann, was auch vielleicht der eine oder andere noch nie aus dieser Perspektive betrachtet hat. Aber Inflation ist ja quasi die Entwertung des Geldes. Also du verlierst an Kaufkraft. Du kaufst dir dieses Jahr für 100 Euro, 100 Äpfel. Weil ein Apfel einen Euro kostet. Im nächsten Jahr kostet jeder Apfel 1,50 und du kriegst halt für deine 100 Euro auf einmal weniger Äpfel. Das ist ja Inflation. Du hast das gleiche Geld, aber kriegst weniger. Aber das Gleiche funktioniert ja auch auf Schulden. Also deine Schulden, dein Fremdkapital, welches du dir bei der Bank leihst, wird ja durch die Inflation, verliert das ja auch an Kaufkraft. So. Und das muss man ja langfristig auch beachten, weil dieses Fremdkapital, also das, was man sich bei der Bank aufnimmt, das ist ja nicht weg. Das geht ja jetzt nicht in irgendeinen Lambo oder in irgendeine Weltreise, sondern da steht ein Gegenwert hinter, der sich im Wert entwickelt, nämlich die Immobilie. Ja. Aus dem Grund ist es langfristig einfach ein sehr stabiles Investment. Und was ich eben schon mal angedeutet habe, das Thema Immobilie als Sachwert ist ja auch etwas, wo man einfach in dieser Kombination Inflation, Immobilienwertsteigerung schon langfristig gut Vermögen aufbauen kann.
Ja, wichtiger Punkt ist, was du gerade gesagt hast. Genau, die Schulden entwerten sich jetzt, sag ich mal so. Du fängst jetzt an, investierst in eine Immobilie und hast 200 Euro Zuzahlung pro Monat. Ja, weil das ist halt momentan auch einfach, muss man ganz offen sagen, eine Immobilie zu finden, die momentan cashflow-neutral ist, ohne Sondervermietung oder sonst irgendwas, schwierig. Also irgendeinen Haken gibt's eigentlich momentan da nahezu immer. Es gibt ein paar, wie gesagt, Konstellationen mit großen Steuervorteilen, einem Neubau oder Denkmal oder auch Sondervermietung, da funktioniert das noch. Aber quadratisch praktisch gut, eine Wohnung 70 Quadratmeter in gutem Zustand, würde ich sagen, ist schwierig zu finden, dass sich das auch cashflow-neutral momentan ausgeht. Das macht aber ja auch nichts. Ein Punkt ist ja ganz einfach, wenn wir jetzt wieder auf dein Thema mit der Entwertung gehen. Ich habe jetzt 200 Euro Zuzahlung. In 5 Jahren sind die 200 Euro schon nicht mehr dieselben 200 Euro wie heute, weil ich bis dahin eine Gehaltssteigerung hatte, grundsätzlich 200 Euro nicht mehr 200 Euro wert sind. Zumal das bis dahin wahrscheinlich auch weniger sein wird, weil du bis dahin eine Mietsteigerung hattest. Ja. Vielleicht aber auch in der Steuer Themen drin hast, die dir irgendwie noch mehr bringen. Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber ja, das ist mal, man muss immer langfristig denken. Immobilien sind was langfristig, ein langfristiges in der Regel, außer wieder ne, Fix und Flip. Aber der, ich sag mal, Otto Normal Investor im Immobilienbereich bringt eins mit und das ist Zeit. Und das sollte entscheidend sein, ja.
Ja, und definitiv.
Auch emotional noch ein kleiner Punkt, der mir da einfällt. Wenn ich jetzt 200 Euro pro Monat in meinen ETF-Sparplan stecke, ja, oder 200 Euro pro Monat in eine Immobilie, bin ich ja ganz offen und ehrlich, die Immobilienstrategie ist in der Regel auf 10 Jahre aus diversen Gründen. Mein Portfolio, da, schaue ich persönlich auch immer mal wieder rein. Und auch ich als jemand, der sich damit halt eigentlich auskennt und weiß, dass auch mal Schwankungen im Portfolio normal sind, der rechnet dann schon mal nach, wenn es einen Dip nach unten gibt, auf wie viel habe ich denn jetzt eigentlich eingezahlt? Wie viel ist denn da jetzt so? Ja, ist das so sinnvoll von der Strategie gewesen? Dann muss ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ja, auch mein Portfolio ist eigentlich langfristig gedacht, aber trotzdem habe ich da dann ein Gefühl. Und bei der Immobilie sehe ich halt nicht dreimal am Tag rein, okay, was hat die jetzt für einen Wert? Was hat die für einen Wert? Und kann die einfach in Ruhe wachsen und sich entwickeln lassen. Und das ist halt das Schöne, sage ich jetzt mal auch. Man nimmt einfach auch so ein bisschen da den Druck, finde ich persönlich.
Ja. Absolut. Absolut.
Ja.
Am besten nicht so oft reinschauen, sage ich dann mal. Ne? Aber du hast schon eine gute Brücke geschlagen, weil nicht vor allzu langer Zeit hatte ich tatsächlich ein Gespräch, was ich recht spannend fand, wo es dann so darum ging, brauche keine Immobilien, ich investiere in Aktien, ich mache in ETFs, ich mache in Einzelaktien, ich habe da Bock drauf, ist die viel, viel bessere Anlageklasse als Immobilien. Und ich stelle mir dann immer die Frage oder stelle immer die Gegenfrage so, warum muss das denn immer ein Aktien oder Immobilien sein? Es sollte vielmehr ein Aktien und Immobilien sein, weil beide in Kombination sehr viele Vorteile bieten können. Natürlich gibt es auch immer, wo es Chancen gibt, gibt es auch Risiken. Aber die beiden in Kombination funktionieren eigentlich immer sehr, sehr gut. Alleine schon, dass du bei der Immobilie mit fremdem Geld arbeiten kannst. Du kannst zu einer Bank gehen und kannst sagen, hey, ich brauche mal 250.000 für diese Immo hier. Die Bank schaut sich die Immo an und sagt dann, okay, das passt vom Preisgefüge her. Hier hast du die Kohle, ganz einfach gesprochen. Aber geh mal zur Bank und sag, gib mal 250.000, ich will in ETFs investieren. Also die schicken dich ja raus, die nehmen dich ja nicht ernst.
Ja, genau. Es geht unter Umständen schon, ne? Für die jetzt wieder hier sagen, oh, das ist ja red, und kritisch sagen, es geht aber schon, habe ich auch schon gemacht. Ja, genau. Aber grundsätzlich, wenn du das, so wie du sagst, wenn du das ganz offen und ehrlich kommunizierst, was du hier vorhast, dann, also mir fällt keine andere Asset-Klasse ein als Immobilien, wo Kreditgeber, also Banken, so in Anführungszeichen leicht, so viel Geld locker machen und dir auch glauben, das muss man immer sagen, es gibt ja immer den Gläubiger und den Schuldner, die Bank ist also der Gläubiger, die also auch glauben, dass du das zurückzahlst und sie damit kein absolut hohes Risiko haben, weil man muss ja auch überlegen, ganz kurz, sorry für meinen Einwurf, Thema ist, natürlich kannst du auch den Kredit nehmen und mit Aktien spekulieren, ja. Das ist so der Klassiker eigentlich. So manche, die machen das, die nehmen dann einfach einen Privatkredit auf. Manchmal sagt man dann auch dazu, hey, ich will damit am Kapitalmarkt spielen. Und es gibt manchmal Banken, die spielen damit, ja. Auch wenn sie wissen, es ist ein sehr hohes Risiko und sie wissen das, also es ist ein sehr hohes Risiko und dementsprechend hoch ist auch der Zins, den die Bank dann verlangt, ja, weil sie hat ja keine Sicherheit. Ja, sie muss darauf hoffen und glauben, aufgrund deines Einkommens und so, wie sie dich mit deinen Zahlen, Daten, Fakten einschätzen, dass du das zurückzahlst.
Und den Zins musst du auch erstmal wieder einkalkulieren und reinholen über dein Investment.
Das kommt noch dazu. So. Genau. Nach Steuer vor allem, ja. Und jetzt hast du halt das Thema bei der Immobilie, da hast du einen besseren Zins, weil die Bank halt eine höhere Sicherheit hat und auch an das Investment eher glaubt, ja.
Ja.
Und eine Bank gibt dir auch nur einen Kredit für eine Immobilie, wenn sie sagt, okay, die Immobilie spiegelt auch das wider, was du von uns hier haben willst. Ja, muss man ja, ja auch dazu sagen. Ja? Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Faktor.
Das heißt, du hast nochmal eine zusätzliche Instanz, die das Investment dahingehend prüft, mit einer auf jeden Fall,
sage ich jetzt mal gewissermaßen,
genau,
sogar.
Genau, mit einer höheren Kompetenz, die man da auch zuschreiben kann, als ja, wenn du jetzt in ETFs investierst, wo du dich vielleicht selber so ein bisschen also eingelesen hast und investieren möchtest. Und wie gesagt, es geht gar nicht darum, jetzt zu sagen, das eine ist besser als das andere, sondern es ist eher so, man sollte beide Sachen für sich nutzen, weil ich sag mal gerade auch, ne, wir hatten eben das Thema, langfristig ist Immobilie ein gutes Investment. Wir kommen wieder zu dem Thema Altersvorsorge. Und ich finde, dass über diesen langen Zeitraum eine Immobilie einfach essentiell sein sollte für jeden. Und man kann natürlich auch und sollte natürlich auch ein zweites Standbein sich aufbauen mit Aktien. Aber wie du eben gesagt hast, so ein ETF-Portfolio, was ja oftmals auch, mach einfach ein MSCI World, lass ihn 30 Jahre liegen und dann hast du eine gute Altersvorsorge. Das ist mir auch zu einfach gedacht, weil wir haben jetzt gerade den Fall, dass einer der größten MSCI Worlds einfach zusammengelegt wird. Das heißt, es wird rein auf dem Papier ein Verkauf getätigt für die Leute, die darin investiert sind, obwohl sie das Geld gar nicht rausnehmen und sie zahlen Steuer. Und das sind so Themen, die können kommen, aber ich will es gar nicht so dystopisch malen. Aber je häufiger man schnell mal eben an das Depot ran kann, reingucken kann, wenn es dann vielleicht auch mal runtergeht und man hat die Möglichkeit, direkt zu handeln. Der größte Einflussfaktor darauf, dass man am Aktienmarkt beispielsweise eine schlechtere Rendite erwirtschaftet, ist der Mensch selbst, weil wir Angst haben, weil wir gierig werden und wir treffen dann emotionale Entscheidungen. Das ist dann immer so ein bisschen das Trügerische, was ich damit sagen möchte, um wirklich langfristig, weil wenn man vom Thema Altersvorsorge spricht, dann spricht man gerne mal von 30, 40 Jahren, die Gefahr auf dem Weg dorthin, mal in irgendeiner Lebenssituation zu stecken, wo man jetzt eine unkluge Entscheidung trifft, ist einfach in so einem ETF-Depot erfahrungsgemäß Ticken höher.
Ja.
Eine Immobilie diszipliniert ein, irgendwo zum Sparen. Und deshalb ist es nochmal umso wichtiger, da von Anfang an grundsolide an das Immobilieninvestment ranzugehen, langfristig zu rechnen, langfristig zu planen, gewisse Lebensphasen mit einzukalkulieren. Aber das einmal so zu dem Thema Immobilien, ne, versus Aktien. Aktien sind einfach cooler für diesen mittelfristigen Zeitraum auch. Ne? Wenn du sagst so, ey, ich möchte in 5, 6, 7, 8 oder 10 Jahren möchte ich mir irgendwie das Vermögen aufbauen, um dann irgendwas damit zu machen. Dann haben Aktien da ihre Daseinsberechtigung, gar keine Frage. Es hat auch was mit der steuerlichen Gestaltung am Ende zu tun.
Ja.
Ne? Also auch Aktien kannst du so steuerlich gestalten, dass sie dann quasi für die Rente für dich besser funktionieren, als jetzt jedes Mal knapp ein Viertel Abgeltungssteuer zu zahlen, wenn du über dem Freibetrag bist. Ich will jetzt gar nicht so tief in die Aktienmaterie eintauchen. Aber wichtig, die Kernmessage ist einfach, dass es nicht Aktien oder Immobilien sein sollte, sondern für jeden beides.
Genau, guter Punkt, den ich gerne ganz kurz nochmal aufgreifen möchte. Klar, wir haben jetzt das gerade vor allem das Thema wieder Kapitalanleger beleuchtet, aber auch da möchte ich immer unsere Zuhörer, die doch sehr, ja, eher mit dem Gedanken spielen, doch ein Eigenheim zu kaufen. Das ist auch noch so ein Mythos, den man mal aufmachen könnte. Mit einem Eigenheim ist ja meine Altersvorsorge sicher. Puh.
Schwierig.
Da bin ich, tue ich mich schwer, dass das überhaupt noch von Verbraucherschützern, ja, sage ich mal, von man, also geduldet wird, dass damit Banken wirklich werben. Mhm. Aber vielleicht schreiben wir das mal noch auf als noch eine Bonus-Mythos-Folge, weil das ein sehr großer Punkt ist, der mir auch häufig entgegenkommt. Aber nochmal zurück, auch die Eigennutzer sollten das Thema auf jeden Fall kombinieren. Ja, also man muss ja ganz klar sagen, wenn ich mir eine Immobilie zur Eigennutzung hole, die will ich auch im Alter noch instand halten und ich will auch im Alter noch drin wohnen können und die Nebenkosten zahlen. Ne? Es ist ja, ja nicht nur so, dass Mieten steigen oder sonst irgendwas. Selbst wenn ich bis zum Alter meine Immobilie abgezahlt habe, keinen Kredit mehr habe, die Nebenkosten entwickeln sich auch nach oben, auch als Eigentümer. Absolut. Und auch die muss ich mir leisten können. Und ich will im Alter vielleicht auch dann trotzdem nicht mehr nur Urlaub in meinen eigenen vier Wänden haben, die ich davor in meiner Arbeitszeit mühselig abgezahlt habe, sondern will da trotzdem vielleicht auch mal Urlaub machen, möchte meine Kinder, Enkelkinder finanziell unterstützen, möchte mir dann irgendwann mal doch die Küche, die ich in den 30er, in meinen 30ern gekauft habe, in meinen 60er, 70ern neu machen oder ganz, ganz klassisch, ich brauche halt im Alter auch ein altersgerechtes Bad und ich baue in der Regel oder kaufe in der Regel, wenn ich mein Häuschen mit 30, 35, Ende 30 habe, baue, kaufe, wie auch immer, nicht altersgerecht, ja, weil ich halt
denke, das kostet auch mehr und manchmal denkt man noch gar nicht so weit, ne?
Ja, und will es auch vielleicht auch nicht, ne? Also, weil es halt einfach vom Designkonzept her nicht so ganz dem entspricht, was man sich vorgestellt hat oder vorstellt.
Ja. Ja.
Und auch das will bezahlt werden, ja. Und deswegen, ja, ist das ein wichtiger Punkt, wo ich jetzt sage, auch wenn man sein Eigenheim abbezahlt und das auch zügig macht, darf man das nicht vergessen, nebenbei am Aktienmarkt tätig zu sein, investieren, um da halt einfach zusätzlich was aufzubauen fürs Alter, ja. Zusätzlich eine private Rente, ein Vermögen, auch eine private Rente, sehr wichtig, wenn es nochmal darum geht, im Alter irgendwas zu finanzieren. Mhm. Ja. Ist wichtig, ist wichtig.
Wir hatten es ja schon mal in der Eigenheim-Folge aufgegriffen, dass ein Eigenheim später, ich sag mal, die Mietausgaben spart, jedoch immer noch die Instandhaltungsrücklage da ist und sie kein Geld abwirft, was das Problem, man bekommt zu wenig vom Staat oder überhaupt in der Rente nicht löst, sondern eher einen Kostenpunkt, sage ich mal, einspart, was nicht zu vernachlässigen ist, aber es ist halt in der Hinsicht keine Ausgabe. Ich habe noch einen Mythos habe ich noch mitgebracht. Und zwar, ich warte, bis die Preise fallen, erst dann kaufe ich. Oder einfach allgemeiner gesagt, ich warte noch einen Moment, jetzt fallen die Zinsen gerade wieder ein bisschen. Ich warte noch ein halbes Jahr, dann sieht's besser aus und dann schlage ich zu. Und dann bringe ich immer ganz gerne die Frage, hättest du vor 10 Jahren in Immobilien investiert? Und dann ist die meiste Antwort, jo, hätte ich. Und dann würde ich sagen, okay, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen.
Damals, ne?
Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn wir in 10 Jahren sprechen, du die gleiche Frage mit der gleichen Antwort beantworten würdest.
Ja, stimme ich zu. Stimme ich ganz klar zu. Also haben wir ja jetzt schon in den anderen Folgen auch so ein bisschen beleuchtet. Wir haben ja einfach weiterhin Zuwachs. Wie gesagt, immer über allem der Punkt. Lage und auch Art der Immobilien. Ja, also wir müssen hier immer noch ganz klar unterscheiden. Das betrifft jetzt nicht jede Art, ja, nicht jede Wohnungsart und vielleicht auch vor allem nicht jedes Wohnungskonzept. Ja, es gibt auch durchaus Wohnungskonzepte, wo ich sage, oder generell Immobilienkonzept, wo ich sage, puh, ja. Also sehen wir uns mal ganz klassisch das Thema Gewerbe, also Ladenflächen an. Ja, also das ist so ein Thema, wo ich sage, hättest du vor dem Internet, war das, glaube ich, so schon das Ding, ja. Wenn du unsere Generation jetzt fragst, Ladenflächen, weiß ich nicht, Innenstädte, wie viel geht man noch in die Stadt wirklich einkaufen? Das finde ich zwar sehr schade. Und es gibt auch natürlich noch Regionen, beziehungsweise Städte und Straßenzüge, wo das sicherlich sinnvoll ist, ja, und wo das auch cool ist. Ist immer die Frage, ob man da rankommt. Aber, grundsätzlich, spannende These zu sagen, ich warte, bis die Preise fallen. Weil auf der anderen Seite muss man immer sagen, in dem Zeitpunkt, wo die Preise niedriger waren, waren die Zinsen meistens hoch, weil die Preise sind deshalb ein bisschen gefallen, weil halt weniger Nachfrage da, weil die Zinsen halt höher sind und es ein kleinerer Kreis gab, der gekauft hat. Ja, andersrum, als die Zinsen so niedrig waren vor ein paar Jahren, vor 2, 3 Jahren noch, da waren halt die Preise deutlich höher. Ja,
manchmal stelle ich nochmal so ein bisschen die provokante Frage, nicht bei jedem, aber ich sag mal so bei Leuten, die mich so ein bisschen kennen und meine Art, dann frage ich immer gerne mal, wo er denn oder sie denn die Glaskugel hat, ne, das voraussagen zu können, weil ich sag mal, auch in der Vergangenheit gibt es ja immer wieder den einen oder anderen Profi, die in verschiedenen Szenarien den Zusammenbruch der Immobilienwelt auch irgendwo prognostiziert hatten. Wir hatten es schon Corona. Am Anfang einmal Corona, 2008 die große Finanzkrise, 2020, Pandemie oder jetzt 2023 wurde auch ein Totalabsturz prognostiziert, obwohl es eine kleinere Korrektur gab in den größeren Städten in der A-Lage. Und wenn man nicht mal den, ich sag mal, Profis, die sehr viel mehr Zeit als der Otto Normalverbraucher in der Immobilienwelt unterwegs sind, das so genau vorhersagen können, dann ist es halt auch schwierig, sag ich mal, für denjenigen, der sich mit einer Kapitalanlage und mit einem Eigenheim beschäftigt. Und ein weiterer Punkt ist ja auch immer, dass das Warten, um ins Handeln zu kommen, das kostet ja auch eine Menge. So, ja. Also ich sag mal, man lässt sich ja sehr viel an Vermögensaufbau entgehen. Also egal, ob du jetzt investierst oder nicht, die Mieten steigen. Nur wäre es blöd, wenn es die eigene Miete ist, die du zahlst, die nur steigt und nicht die Miete, ja, die du eigentlich von deinen Mietern bekommen würdest. So, da lässt du dir ja quasi schon mal Entwicklungspotenzial entgehen. Und genauso das gleiche Entwicklungspotenzial der Immobilie, weil, ne, statistisch gesehen, die Immobilien steigen langfristig. Jedes Jahr, dass du wartest, verpasst du die Wertsteigerung deiner Immobilie und kaufst selber, wenn du dich dann irgendwann mal durchgerungen hast, viel, viel teurer ein, als zu dem Zeitpunkt, wo du dich eigentlich schon damit beschäftigt hast, nämlich 2-3 Jahre zuvor. Das lässt du dir ja alles entgehen. Und letzter Punkt, Inflation wieder. Das Geld, was du auf dem Tagesgeldkonto oder sonst wo hortest, um, wenn die richtige Immobilie, die perfekte Immobilie kommt, zuschlagen zu können, wird durch die Inflation ja auch weniger wert. Das heißt, es verliert an Wert. Das heißt, du musst ja immer länger, immer mehr ansparen, um dir dann die Immobilie, die dann im Preis steigt, dein Geld wird weniger wert. Du hast ein immer größeres Delta, sag ich mal, um dann wirklich auch handlungsfähig zu sein. Und das sind so Punkte, die werden dann auch gerne mal ausgeblendet, sind aber nicht, sollte man auf jeden Fall auch so auf dem Schirm haben, finde ich immer.
Ja, definitiv, definitiv. Ach ja, ich warte, bis die Preise fallen. Also die Preise sind doch nie perfekt. Das muss man einfach mal so sagen. Es gibt immer eine Ausrede, es gibt immer, also ich sag mal, den Nichtkäufer. Es ist auch so ein Punkt, der mir gerade noch einfällt, ist auch, dass ich auch schon ein paar Mal gehabt habe, jemand kauft, hat sich selbst damit beschäftigt, hat angefangen, oder sag mal, ja, kauft jetzt seine erste Kapitalanlage, Immobilie, alles auf Eigenregie, weil er da auch teilweise dann Kurse belegt hat und so weiter und so fort, startet, los geht's. Und dann habe ich schon ganz häufig gehört, habe ich dann halt die Daten abgefragt aus Finanzierungssicht, ja, wie ist denn die aktuelle Miete? Ja, so 400 Euro, aber ich kann das sofort erhöhen auf 700. Und ich sage, ja, okay, gut. Ja, das ist auch alles zulässig, alles gut. Wo ich sage, ja, okay, aber überleg dir halt immer mal, willst du lieber den Mieter haben, der dir solide zahlt, ja, und dir halt monatlich, ja, dich halt 200 Euro Zuzahlung kostet, oder willst du den Mieter, der halt sagt, naja, kann ich mir eigentlich gar nicht so leisten, muss er aber drin wohnen bleiben und dann vielleicht zahlt er mal nicht, ja, das kommt ja auch tatsächlich vor, oder viel, viel schwieriger wird es dann bei der Mietersuche, ja.
Ja.
Was will ich jetzt sagen? Ganz kurz, um den Gedanken zu Ende zu bringen. Manchmal ist es auch sinnvoller, sich einen Mieter zu nehmen, der solide ist, der einem vielleicht nicht das Maximum zahlt, ja, also man eine entsprechende höhere Zuzahlung hat, dafür aber stetig, als einen Mieter, der einem zwar jetzt eine hohe Miete zahlt, wenn der aber auszieht, du aber 3 Monate Leerstand hast, bis du wieder jemanden findest, der dir genauso viel zahlt. Weil das musst du, das ja wieder rauszuholen, 3 Monate keine Miete zu haben, das ist schon ordentlich. Ja,
ist schon deswegen etwas, was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Noch da, ne, wieder die Lage. Lage. Ne? Also man muss halt auch immer gucken, in welcher Mikrolage, also welchem Umfeld hat man die Immobilie, was ist dort für ein, sag ich mal, Bewohnerklientel halt auch, ne? Also wo liegt der Ort? Und was ich immer noch wichtig finde, beim Thema Immobilien halt auch sich eine gewisse Flexibilität zu wahren. Das heißt, sich jetzt nicht auf eine Region zu versteifen und nur zu sagen, wenn ich in Immobilien investiere, dann nur in dieser Postleitzahlebene oder sonst irgendwas. Weil dadurch lässt man sich viele gute Chancen einfach entgehen, wenn man jetzt gerade, sage ich mal, die A-Karte gezogen hat und irgendwo in, um München herum wohnt, dann kannst du ewig warten, bis da ein gutes Investment kommt, wenn du dich auf eine Region beschränkst. Das heißt, man sollte da eine gewisse Flexibilität mitbringen, langfristig denken und ich sage immer, lieber ein guter Deal jetzt, als auf den vermeintlich perfekten Deal in 10 Jahren zu warten. Weil die Zeit bis dahin einfach für dich arbeitet oder gegen dich. Auf jeden Fall arbeitet sie und man selber entscheidet, auf welcher Seite man dann in der Zeit steht.
So ist es. Mein Lieber, wir haben die Folge deutlich länger jetzt gezogen als geplant.
Das stimmt.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Ich hoffe, es gab auch für euch, liebe Zuhörer, das ein oder andere spannende, neue und vor allem auch die ein oder andere Gedankenanregung.
Ja. Ich glaube, jetzt warten sie alle auf unser Spiel, was du angeteasert hast.
Auch unser Spiel. Ja, schauen wir mal. Wer weiß, wie sich das alles noch entwickelt.
Ja.
Cool.
Judy.
Ihr könnt natürlich helfen dabei, dass das Ganze mit dem Spiel vielleicht wirklich Realität wird. Lasst uns einfach mal ein Abo natürlich hier da. Erzählt euren Freunden, Bekannten, allen einfach mal von dem Podcast. Unser Ziel ist es ja auch, langfristig genügend Folgen zu haben, die verschiedene Themenbereiche bespielen, sodass man sich aussuchen kann, was für einen gerade passt. Und vor allem lasst uns auch gerne einen Follow bei Insta da. Die Links findet ihr in den Shownotes.
Ich hätte es besser nicht sagen können, Fredo. Besten Dank euch allen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.